Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als Predigttext habe ich gewählt einen Text, der nicht in erster Linie auf dem ersten Eindruck jedenfalls was mit dem Thema Sünde zu tun hat. Aber wir kommen noch dahin. Wir warten noch, bis die Tür zu ist, dann ist ein bisschen mehr Ruhe im Raum. Und ich glaube, du musst klicken, ich habe den Präsenter irgendwo liegen lassen. Wir haben gar nicht angestöpselt, ne? Ja, Kirk muss jetzt besonders gut aufpassen. Immer wissen, wo wir sind. Es steht im 4. Mose 11. Volk Israel zieht aus Ägypten aus, war versklavt. Mose führt sie, also Gott führt sie durch Mose, durch Schilfmeer und dann durch die Wüste Richtung Kanaan, dem verheißenen Land. Und da ist eine Passage, wo sie sozusagen wieder vom Berg Horeb aufbrechen und sich aufmachen. Nachdem sie ganz viele Weisungen empfangen haben, Gesetze und die Stiftshütte, wie man die baut und sowas. Da heißt es, ab Vers 4. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Und so klagten auch die Israeliten von Neuem. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten, und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Mose ungehalten. Und er fragte den Herrn, warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses Volkes? Oder habe ich es geboren, sodass du mich aufforderst, trag es auf deinem Armen, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe? Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es all den Menschen zu geben? Denn sie jammern und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen. Diese Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich. Wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss. Da sprach der Herr zu Mose. Jetzt gibt er erstmal einen Tipp, wie er die Verantwortung auf viele Schultern verteilen kann. Und dann redet er weiter. Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen soll. Sag den Leuten, morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid mir mit eurem Gejammer in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet davon essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr davon essen, auch nicht 2, 5, 10 oder 20 Tage. Ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt und ihr euch davor ekeln werdet, denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr vor ihm gejammert habt. Warum haben wir Ägypten nur verlassen? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Warum tun wir Dinge, von denen wir wissen, dass sie schlecht sind? Und warum lassen wir Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut sind? Wir sehen hier am Ende des Kapitels, das habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen, dass die Israeliten Fleisch essen werden und wirklich ganz viel. Und sie werden sich überessen. Und es kommt sogar so weit, dass viele daran sterben. Und man fragt sich, hä, wie können die so blöd sein? Die ganze Zeit fragt man sich das in diesem Text, wie kann man denn so dumm sein? Ist doch offensichtlich. Nein. Woran liegt das? Oder auch in Bezug auf bestimmte Werte. Ich sehe hier, die Konfis sind mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist genau unser Thema, Freunde. Nee, okay, nein. Deswegen haben wir eigentlich den Deal, dass ihr vorne sitzt, ne, damit ihr euch besser konzentrieren könnt. Entschuldigung. Das ist nur, weil wir so eine gute Connection haben hier. Okay. Also wieder, das wird rausgeschnitten, Alfred. So. Es ist interessant, dass wir in den verschiedensten Weltreligionen ähnliche Werte haben. Wir wissen, dass Lügen schlecht ist, dass Morden schlecht ist und die Überzeugungen stecken in uns drin. Über die Kulturen übergreifend sind wir uns da einig. Die goldene Regel, wie Jesus sie auch formuliert hat, dass wir so mit den anderen umgehen sollen, wie wir es selber für uns wünschten, die gibt es in sämtlichen Kulturen und Religionen. Problem ist, warum schlagen wir uns immer noch die Köpfe ein? Warum gibt es so viel Leid unter Menschen? Weil wir es nicht besser wissen? Nein, die Bibel sagt, weil wir nicht anders können. Die Antwort der Bibel ist, und das ist der erste Point. Die erste Sache ist, dass wir Sklaven der Sünde sind. Nee, ist schon richtig. Mach weiter runter, genau. Dass wir Sklaven der Sünde sind, das ist das Erste. Sünde können wir ganz unterschiedlich betrachten. Wir haben es schon gehört und wer im Glaubenskundkurs war, kennt das. Sünde etwas, das unsere Beziehung stört, zu uns selber, zu anderen, vor allen Dingen aber zu Gott. Eine Trennung hervorruft. Luther sagt, es ist ein in sich selbst verkrümmt sein. Und wenn man das Wort selber übersetzt aus dem Hebräischen, heißt es Zielverfehlung. Heute in dem Text begegnet uns etwas, dass Sünde Versklavung ist. Sünde ist nicht nur eine Tätigkeit, nicht nur eine moralische Sache. Sie ist eine Kraft. Eine Kraft, die gefangen nimmt und zerstört. Ja, es ist eine selbstmörderische, destruktive Kraft des eigenen Selbst gegen das Selbst. Steht der andere Vers noch? Klipp mal eins weiter. Irgendwie hat sich meine dann machst du mal zurück. Irgendwas habe ich falsch übernommen oder nicht übernommen. Im Johannes 8, Vers 34 sagt Jesus selber, wer Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wir sehen das hier sehr gut an den Israeliten selber. Aber selber erfahren wir das auch. Immer wenn wir Sachen tun, die Sünde ist oder uns darauf einlassen, was Sünde ist, dann versklavt es uns immer mehr. Hier bei den Israeliten sehen wir das auch. Wir könnten sagen, eben, wie dumm kann man denn sein? Sie reden hier von kostenlosen Fisch. Oh, da gab es Fisch umsonst in Ägypten. Fakt ist eigentlich, er war nicht umsonst. Sie waren versklavt. Sie wurden geschlagen. Ihre Kinder wurden umgebracht. Sie waren nicht frei. Und sie erinnern sich nur an diesen tollen Fisch, den sie essen konnten und den sie jetzt nicht mehr haben. Und man denkt, was ist mit euch los? Und dann merkt man, hier stimmt was nicht. Sie sind versklavt. Sie sind zwar jetzt politisch frei, ja, ökonomisch frei. Sie können dahin tun und lassen, was sie wollen. Sie können gehen, wo sie wollen. Sie können sich selber versorgen und essen, was sie wollen. Ja, super. Aber innen drinne sind sie noch versklavt. Und das ist eine Versklavung, mit der wir alle zu tun haben, sagt die Bibel. Und Versklavung heißt, du bist machtlos. Du bist nicht mehr frei. Spirituell gesehen, geistlich gesehen sind wir Sklaven. Und jetzt kommt der Text, der eben schon stand. Nee, jetzt sind wir dabei. Paulus beschreibt es so, ich aber bin als Mensch wie in der Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Wie sagst du, das betrifft mich nicht? Ich empfinde mich nicht als gefangen. Paulus würde sagen, probier es ernsthaft aus. Nimm zum Beispiel die goldene Regel. Ich begegne jedem so, wie ich es denke, dass es für mich gut wäre. Geh mit jedem so um, wie du es gerne für dich wolltest. Leuten mit derselben Freude begegnen, wie du es gerne wolltest. Motivation, wenn du Leute triffst, Liebe für sie, Kreativität, Zuhören, Empathie. Und das 24 Stunden lang. Volle Kanne. Probieren. Jedem, den du triffst, egal wen. Mit gleicher Liebe, wie du es selber wünschst. Und ich wette, wenn wir das echt probieren, dann werden wir feststellen, wir können es nicht, obwohl wir es wollen und überzeugt sind, dass es gut ist. Je mehr wir versuchen, das Gute zu tun, je ehrlicher wir da sind, desto mehr werden wir erkennen, dass wir unfrei sind, versklavt. Und die es nicht sehen, die sind, entweder sehen sie hinüber weg, täuschen sich oder haben es eben noch nicht ganz probiert. Ich könnte ein Beispiel nennen. Als 50-Jähriger, wer meint, Er ist immer noch so schnell hinter seinem Hund hergelaufen wie als 25-Jähriger. Der hat es noch nicht probiert. Denn in dem Moment, wo er es probieren wird und seinem Hund mal wieder hinterherreißen wird, er merken, wow, ich kann es nicht mehr. Und so ähnlich verhält es sich hier. Wenn wir es ehrlich probieren, werden wir sehen, wir sind umkämpft, versklavt. Wie versklavt Sünde uns? Wie ist ihr Wesen, ihre Art? Sünde könnte man auch bezeichnen, und das tritt uns jetzt gleich entgegen, als etwas, und das ist wichtig, diese Definition, keine moralische Größe, sondern etwas tritt an die Stelle Gottes in unserem Leben. Wir begehren, lieben, hoffen mehr auf irgendetwas oder jemanden als auf Gott. Das ist eigentlich so eine Definition, die die Bibel geben würde. Und wir kennen das selber. Wir suchen, ich sage jetzt mal, Mittler in unserem Leben. Es gibt zum Beispiel eine Not. Ein Problem, ein Leid in unserem Leben. Ob es Einsamkeit ist, ob es Krankheit ist, ob es irgendwie, dass ich mich ohnmächtig fühle, sinnlos in diesem Leben. Es können unterschiedlichste Sachen sein. Und dann suchen wir einen Vermittler, eine Sache, eine Person, die uns wieder das Gefühl von Leben gibt, von Kraft. Das Gefühl, ich sitze wieder im Ring. Ich bin wieder am Steuer. Ich bin wieder oben auf. Ich habe wieder die Kontrolle. Ich habe wieder Leben. Ich habe wieder Erfüllung. Es ist eigentlich eine Sehnsucht nach Transzendenz, nach etwas Göttlichem in unserem Leben, was uns inspiriert und Licht gibt. Und immer wenn wir uns dann auf etwas oder jemanden einlassen und unser Herz macht das, es sucht automatisch danach, dann werden wir auf dreifache Weise gefangen, wenn es nicht Gott ist. Versklavt. Zum einen unsere Gefühle. Unsere Gefühle verändern sich. Wir sehen das hier bei diesem Volk Israel. Sie sehnen sich auf einmal nach dem Komfort Ägyptens und deren Kultur. Das ist auch so. Unsere Gefühle sagen uns eine neue Sehnsucht, eine Sehnsucht nach etwas voraus. Und das Schlimme ist, diese Sehnsucht wird nicht gestillt, wenn wir das erhalten, sondern es wird stärker und stärker werden. Wir werden immer mehr davon brauchen. Und das macht, dass unsere Gefühle, unsere Empfindungen eigentlich abstumpfen. Wir sehen das hier am Ende der Geschichte. Am Ende sagt Gott, ich gebe dir so viel, was du willst. Aber je mehr du davon bekommen wirst, desto weniger wirst du es lieben. Es wird dich am Ende anekeln. Da steht zum Hals herauskommen, zu den Ohren rauskommen. Man kann das so und so übersetzen. Das Wort ist eigentlich anekeln, anwidern. Und wir kennen das. Verrückt, wir kennen das. Und nicht nur bei schlimmen Sachen, sondern bei guten Sachen. Wer kennt nicht das Gefühl, verliebt zu sein? Ja, nicht jeder, aber ja, die meisten vielleicht. Vielleicht verliebt zu sein, etwas zu entdecken oder jemanden. Und da sind Flugzeuge im Bauch. Und irgendwann ist man ernüchtert. Und das Gefühl ist weg. Und das, warum? Das hatte damit zu tun, dass diese Sache nicht dein Herz erfüllen konnte. Und du brauchst mehr. Und du brauchst mehr. Du hast vielleicht eine schöne Frau oder einen schönen Mann entdeckt. Und irgendwann wirst du feststellen, dein Herz sehnt sich noch mehr nach Schönheit. Und es sucht weiter. Es sucht darüber hinaus als über diese Person. Das kann aber nicht nur Person sein. Es kann Schokolade sein, Fernsehen, es kann auch Sport sein, was auch immer. Wir werden merken, es reicht nicht. Ich brauche mehr. Eine zweite Sache ist das Denken. Sünde verändert unser Denken. Wir sehen hier in dieser Geschichte, und das hatten wir eben gehabt, wie sie nicht mehr rational wahrnehmen. Es ist selektiv, es sucht aus und begründet so, wie sie es gut und gerne gebrauchen können. Sie sagen auf einmal und malen Ägypten in den schönsten Farben. Und alle, die es lesen, denken, was ist mit denen kaputt? Ja, aber genau das geschieht. Unser Denken wird verändert. Auch das kennen wir, dass wir uns Sachen vormachen. Wir fragen uns, wenn wir reingucken, wie kann es sein, dass Ärzte zu Schmerzmitteln greifen, obwohl sie ihre Wirkung kennen. Hochrationale Menschen lassen sich auf Sachen ein, wo man denkt, hey, was ist los, weil ihr Denken nicht mehr klar ist. Sie wüssten es besser, aber sie tun es anders. Oder man selber kennt das. Man hat eine Sache getan, die vielleicht nicht gut war. Vielleicht hängt man noch an einer Sache, man vergibt jemanden nicht oder so. Jemand hat einen verletzt und ich vergebe nicht. Ich halte daran fest. Und wir werden merken, wenn wir uns beobachten, ehrlich, dass unser Denken diese Sache, dieser Akt, unser Denken verändert und manipuliert. Denn immer wenn wir die Person sehen, dann wird ein Verteidigungskurs eingehalten. Und wir werden gegen diese Person angehen. Und wenn die Person uns noch so liebe Sachen empfiehlt auf einmal oder einen guten Rat bringt, wir werden ihn nicht hören können, sondern wir sind auf Konfrontation und Kampf eingestellt. Wir sind manipuliert in unserem Denken. Wir können nicht mehr neutral sein, nicht mehr rational sein. Wir sind versklavt. Und das geschieht ständig. Es macht sozusagen nicht nur unsere Empfindung kaputt, mit einem Toleranzeffekt könnte man sagen, dass wir immer und immer mehr brauchen, sondern es beeinflusst auch negativ unser Denken. Und drittens, unseren Willen. Hier lesen wir, wie sie auf einmal nicht mehr das Manna wollen. Sie haben keinen Hunger mehr drauf. Aber sie wollen auch nicht mehr das Gute und Richtige. Sie wollen umkehren, zurück in die Gefangenschaft. Sie sehen nicht mehr das Ziel. Sie wollen nicht mehr weiter. Wie oft ist das, dass unser Wille auch durch sowas gebrochen wird? Wir wollen weg von einem Leiden. Wir wollen uns ablenken. Wir erhoffen uns Leben von etwas. Das kann durch Drogen und Alkohol sein, starke Sachen, aber wie gesagt, es kann auch auf ganz anderes und einfache Sachen sein. Und dann merken wir, es funktioniert nicht mehr. Wir brauchen mehr. Aber das Mehr bringt auch mehr Leid. Und dann haben wir noch mehr Leid am Ende, anstatt weniger. Wir haben noch mehr Traurigkeit, wir haben noch mehr Einsamkeit. Denn das, von wem wir eigentlich geflohen sind, noch mehr verstärkt in unserem Leben. Wir sind betrogen worden, gefangen. Und das Leben wird schwerer, anstatt leichter. Es wird trister, anstatt farbenfroher. Und irgendwann ist man verzweifelt und merkt, meine Willenskraft ist gebrochen. Ich sehe das Gute gar nicht mehr. Eine Lüge, was ist schon eine Lüge? Doch eine Lüge bringt neue Lüge hervor. Es ist eine Kraft dahinter. Und am Anfang habe ich noch eine Ahnung von der Wahrheit. Und ich leide darunter, dass ich gelogen habe. Aber irgendwann wird es abstumpfen, unsere Gefühle und unsere Emotionen. Hatten wir eben gehabt. Und irgendwann merken, auch mein Wille ist gebrochen. Ich will gar nicht mehr die Wahrheit. Ich traue sie mir nicht mehr zu. Ich erkenne die Stärke in mir nicht mehr zur Wahrheit. Das kann in manchen Punkten sein, kann aber auch generell sein. Sünde ist etwas, was uns versklavt. Auf emotionaler Ebene, auf denkerischer Art und Weise, auf unserem Willenskraft. Und dann können wir das Gute nicht mehr tun. Weil wir es nicht mehr kennen oder weil wir denken, wir können es nicht mehr. Ihr merkt, wenn ihr das anschaut und wenn ihr das hört, das sind Begrifflichkeiten, da reden wir von Abhängigkeiten. Ja, Leute, die mit Sucht zu tun haben, die kennen diese Begrifflichkeiten. Aber hier ist von einer Abhängigkeit die Rede, die uns alle betrifft. Und Leute, die Leute kennen, die abhängig sind oder selber das durchmachen, die haben einen Mikrokosmos sozusagen von dem, was Sünde eigentlich im Generellen und in unserem Wesen macht. Dass man immer mehr braucht. Dass unser Denken beeinflusst, unsere Willenkraft außer Kraft setzt. Und wir wissen dann etwas von diesem Brennen. Jonathan Edwards hat mal gesagt, Sünde ist ein Brennen, ein Feuer zündet es in unserem Herz an. Und ein Feuer ist nie zufrieden, es brennt und brennt und es frisst und frisst. Umso mehr man reingibt, umso größer wird es und nicht kleiner. Es hört nicht auf, sondern es brennt und brennt und brennt und brennt und verschlingt alles um uns herum. Und so, sagt die Bibel, ist die Sünde. Das sehen wir hier bei den Leuten, sie wollen immer mehr und immer mehr das Falsche und es rennt in die andere Richtung, sodass Mose verzweifelt ist und sagt, hau mir ab mit diesem Volk. Blöde Idee, lass mich sterben, ist noch die bessere Alternative. Und man muss sich nur selber mal fragen, was ist das Feuer in meinem Herzen, was brennt? Und das sagt, wenn ich nur das und das hätte, wenn ich nur das und das erreicht hätte, wenn ich nur die und die Person sehen würde oder sie mich sehen würde, wenn ich die und die Beziehung hätte, wenn ich nur, und es brennt in mir. Und es sagt, Leben. Und es betrügt und versklavt. Und wir merken, dieses Feuer brennt Und es braucht immer mehr und es führt nicht in die Freiheit, sondern raubt uns. Es sitzt uns nicht in den Fahrersitz unseres Lebens, sondern holt uns raus vom Steuer. Wenn wir glauben, dass irgendetwas außerhalb von Gott oder auch der Ungehorsam gegen Gott uns Freiheit bringt, dann irren wir uns. Alles das Gute, aber auch bewusster Ungehorsam rauben uns Freiheit. Gut, soweit. Viel Grund zum Diskutieren. Lasst uns noch ganz kurz wenigstens anreißen. Was sagt der Text? Wo steckt in dem Text Anhaltspunkte dafür, was uns helfen könnte? Und da gibt es noch mehr. Da müssen wir drüber reden und hoffen, im nächsten Segensreich drüber zu reden, nur mal an dieser Stelle. Aber heute ein paar Punkte, drei kurze Points. Erste Sache, die Gott sagt, Vers 20 heißt es, ganz am Ende unseres Predigttextes, ihr habt mich verworfen. Hä? Die haben doch nur nach Fleisch gefragt. Aber er sagt, er benennt das Problem hinter dem Problem. Und wir brauchen jemanden, und das ist der erste Punkt, jemand, der uns hilft, das Problem hinter all dem Problem zu erkennen. Und er es benennt und für unsere Situation übersetzt. Und das muss Gott selber tun oder es muss Gott durch andere Leute tun, weil wir können es nicht selbst. Es gibt so viele blinde Flecken. Wie gesagt, wir sind Betrogene, Versklavte. Da kann man sich nicht einfach selber von frei rütteln und wachrütteln. Obwohl dem, der jemanden an dieser Seite hat, der sagt. Und der den Mut hat zu sagen, das ist falsch. Du hast da was an deine Stelle Gottes gesetzt und das macht dich unfrei, selbst wenn es eine gute Sache ist. Wir müssen nach neuen Wegen suchen. Etwas, was du denkst und wo du überzeugt bist, du hast dadurch wieder Kraft und Kontrolle und Macht in deinem Leben, aber eigentlich musst du erkennen, dass du ohnmächtig bist. Gott ist es, der hier an dieser Stelle dieses sagt, ihr habt mich verworfen, da ist etwas anderes an meine Stelle getreten und das ist eigentlich euer Problem. Nicht, dass ihr Essen haben wollt und dass ihr Manna haben wollt oder nicht mehr haben wollt. Nicht das Problem, dass ihr in der Wüste steckt. Das ist alles nicht so das große Problem. Das große Problem ist, dass Gott nicht in der Mitte deines Herzens, deines Lebens brennt. Es brennt was anderes. Und das verbrennt dich. Und das führt uns zum nächsten, denn wir müssen Gott schmecken. Hier sagt Gott, du wirst dich vor dem Fleisch ekeln. Es wird, ja, du wirst es zurückweisen. Du wirst das zurückweisen, was du erhofftest, weil du mich zurückgewiesen hast. Wenn wir Gott nicht in der Mitte brennen haben, dann verlieren wir irgendwann den Appetit an all den schönen Sachen auch im Leben. Wahrscheinlich. Oder wir müssen hin und her springen, uns immer wieder davon betäuben. Und er sagt, wenn du aber mich in der Mitte hättest, dann kannst du auch das wieder genießen. Du musst es aber nicht verbrennen. Du musst es nicht, ja, für dich gebrauchen. Es versklavt dich nicht mehr. Und hier steckt etwas Wichtiges drin. Es ist ja schön, die Terminologie, die hiervon spricht, redet halt von Essen. Wenn wir Gott brauchen, dann brauchen wir ihn nicht nur in unserem Kopf. Wir müssen nicht darum wissen. Noch nicht mehr auf Gehorsamsebene. Ich will jetzt als guter Christ leben. Ja, versuch das mal. Wird nicht so funktionieren. Wir müssen Gott schmecken. Erfahren. Das sagt er eigentlich hier. Ihr müsst mich auf der Zunge haben. Und das funktioniert nur, wenn euer Herz brennt. Wie zum Beispiel durch großartigen Lobpreis, voller Freude, voller Weinen, Begegnung mit Gott, die tief gehen, die ins Herz gehen. Wir müssen das nur mal auf unsere Beziehungen übertragen. Wer von euch hat schon mal probiert, mit einem guten Freund, einem Partner, Partnerin, ein tiefes Gespräch zu führen und sagt, hier, lass uns mal treffen, Viertelstunde Zeit, setzt euch gegenüber, Tässchen Kaffee in die Hand und sagt mir, jetzt erzähl mir mal was Tiefes aus deinem Leben. Wird nicht ganz funktionieren. Und so ist das mit unserem Herz. Unser Herz funktioniert nicht auf Knopfdruck. Es brennt in diesem Falle für Beziehungen nicht auf Knopfdruck. Und weil unser Herz, und es kann nur wieder brennen, wenn wir Zeit haben mit Gott. Und eben nicht nur punktuell. Zeit haben, wo wir uns beschweren, ausklagen, unser Sehnsucht bringen. Und das ist auch schon Anbetung, weil wir bringen es nämlich ihm und sagen, du bist es, der es braucht und du bist es, der es hören muss. Und ich beschäftige mich jetzt mit dir und ich sage es dir. Und dann hinkommt die Größe Gottes zu sehen, die Schönheit Gottes zu sehen, sich an ihr zu freuen, vielleicht weinen, wo die Emotionen frei fließen können. Wir brauchen Quality Time mit Gott. Und wenn wir merken, dass dann das Herz wieder anfängt zu brennen und er in unserem Herzen ja, unser Herz sich nach ihm sehnt, ihn sucht, dann merken wir, wir werden frei. Wir werden frei. Dann macht es nichts mehr, wenn ich nicht das neue Auto habe, den tollen Job, den Partner, die Partnerin. Was macht es dann schon, wenn unser Herz für ihn brennt, dass Leute uns verachten, enttäuscht sind von uns? Oder Sachen einfach unerledigt bleiben, die wir so gerne noch erledigt hätten. Dieses Brennen für ihn kann alleine uns freimachen. Gott schmecken. Und die dritte kurze Sache ist, wir haben einen besseren Mose. So manch einer hilft Leuten, auch in dieser Gemeinde, andere Menschen in ihrer persönlichen Not. Und persönliche Gefangenschaften sind manchmal leichter zu begegnen und zu helfen, als diese innere Gefangenschaft. Der Mose hat mit Gott dieses Volk aus Ägypten geführt. Und jetzt trifft er auf die Gefangenschaft der Herzen und er verzweifelt daran. Und er sagt, töte mich. Da bin ich besser dran, als dieses Volk weiter ertragen zu müssen. Lieber sterbe ich, als diese Last, diese Herzenslast dieser Leute zu tragen. Das Evangelium sagt, es ist einer gekommen, der ist gestorben, nicht um nicht die Herzenslast zu tragen, sondern um sie zu tragen, nämlich Jesus selbst. Gott in Jesus selbst ist gestorben, um diese Last zu tragen. Er ist der, der an unserer Seite ist und er kennt diese Last des Herzens und er sagt, ich bin an deiner Seite und ich bin gekommen und ich trage sie. Und immer wieder, wenn du dich verrennst, bin ich da. Und ich bin genau dafür gekommen, um dich aus dieser Sklaverei zu führen und ich werde nicht müde werden. Und wenn schon du selber wieder verzweifelt bist, weil dein Herz sich verrannt hat und sich anderen Sachen zugewendet hat, ich nicht, deswegen bin ich gekommen. Deswegen bin ich gestorben. Und der gesagt hat, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht, sagt, wenn ihr bleibend werdet an meinem Wort, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit würde ich frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ich bin der eine, der bessere Mose, der euch in die wirkliche Freiheit führen kann, auch eurer Herzen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wie gefangen auch dein Gestern war. Du wachst auf und du weißt, in ihm bin ich heute neu. Wie verzweifelt die letzten Tage waren, wie beklemmend die Zukunft ist. In ihm ist alles neu. Er ist der eine Meister, der nicht versklavt. Er ist der, wo unser Herz brennen kann, aber nicht verbrennt. Er ist der, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Amen.